Ich habe irgendwann angefangen, mich für Familienforschung zu interessieren und war im Frechner Stadtarchiv, habe seine Sterbeurkunde eingesehen und da stand Todesort unbekannt, aber gefallen als SS-Panzergrenadier. Das konnte ich mir überhaupt nicht erklären.
Hallo, das hier ist Zum Feind gemacht. Der Terror und die Willkür des nationalsozialistischen Regimes haben auch vor nichtjüdischen Menschen nicht Halt gemacht. Das Ausmaß dieser Verfolgung ist bis heute vielen gar nicht so richtig bewusst. Deshalb erzählen wir hier Geschichten von Menschen, die verfolgt wurden, weil sie queer waren, körperliche und/oder psychische Behinderungen hatten, von Jugendlichen, die weniger Bock auf Marschmusik und dafür Swing gehört haben, oder von Menschen, deren politische Meinung der Nazis entgegenstand. Und wir sprechen auch darüber, wie es für diese Menschen und ihre Angehörigen nach dem Ende des NS-Regimes weiterging. Die Betroffenen, deren persönlichen Geschichten wir hier erzählen, erlebten Demütigung, Folter, mussten Zwangsarbeit leisten oder wurden auch zwangssterilisiert. Einige von ihnen gehören zu den 17 Millionen Todesopfern des deutschen Faschismus. Diese Zeit ist noch gar nicht so lange her. Vielleicht bist du heute auch noch betroffen von einer Form der Diskriminierung. Vielleicht geht dir der Podcast deshalb besonders nah. Dann solltest du auf jeden Fall jemanden zum Reden in der Nähe haben oder diesen Podcast zu einem Zeitpunkt hören, an dem du dich bereit dafür fühlst. Ich bin übrigens Nora, ich moderiere diesen Podcast. Mein Großvater wurde als politischer Gegner der Nazis ermordet. Aber nicht alle Opfer der Nazis waren Helden. Viele waren ganz normale Menschen, die einfach nicht ins Bild der Nationalsozialisten passten. Und ja, auch Menschen, die selber straffällig geworden sind, konnten Opfer des Nationalsozialismus werden. Denn, und das ist wichtig, niemand war zu Recht in einem Konzentrationslager. Wir wollen euch heute die Geschichte von Baptist Weil vorstellen. Dazu haben wir mit einer Familienangehörigen gesprochen und mit einer Expertin, die uns das Ganze nochmal einordnet. Baptist Weil wird am 29. Dezember 1899 in Frechen in der Nähe von Köln geboren. Er ist eines von 6 Kindern, alles Jungs. Und sein Vater ist Bauhilfsarbeiter. Einen richtigen Beruf hat er nicht gelernt. Baptists Mutter Agnes bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und die Familie. Sie leben in einfachen Verhältnissen in einem kleinen Haus, das extra für Arbeiterfamilien gebaut wurde. 1914 ist Baptist gerade mal 15 Jahre alt. Im Deutschen Kaiserreich hat er damals wenig Perspektiven. Es herrscht Armut und Baptist hat kaum Chancen auf Bildung oder Arbeitsmöglichkeiten. Kurz bevor im Juli 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, wird er das erste Mal verurteilt. Wegen gefährlicher Körperverletzung. 6 Mark muss er damals zahlen oder für 2 Tage ins Gefängnis. Wie er seine Strafe verbüßt hat, ist heute nicht mehr bekannt. 3 Jahre später, Baptist ist gerade 18 Jahre alt, wird er zum Kriegsdienst einberufen. Zusammen mit seinem 19 Jahre alten Bruder Johann. Und Johann, der wird später mal Opa werden. Von dieser Frau hier.
Mein Name ist Petra Wilfert. Ich bin 59 Jahre alt und komme aus Frechen. Das ist eine mittelgroße Stadt bei Köln.
Petra hat die Geschichte ihres Großonkels recherchiert. Und das war gar nicht so leicht, denn
es wurde gar nicht über ihn gesprochen. Aber über die anderen Brüder wurde auch nicht gesprochen.
Also bleibt Petra Wilfert nur in diversen Archiven nach ihrem Großonkel zu suchen und so seine Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Aus dem Ersten Weltkrieg kommen Baptist und sein Bruder mit Verletzungen an den Händen zurück. Baptist fehlen Teile von Daumen und Zeigefinger an der rechten Hand. Die Mutmaßung, ein sogenannter Heimatschuss. So werden Verletzungen genannt, die sich Soldaten selbst zufügen, um ausgemustert zu werden. Ob das der Fall ist, weiß niemand. Nur die Polizei wird das später behaupten. Sicher ist heute nur, Baptiste wird tatsächlich wegen dieser Verletzung nach Hause geschickt. Er überlebt den Krieg, ebenso wie sein Bruder Johann. Nach seiner Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg wird Baptiste mehrmals straffällig. 9-mal wird er zwischen 1921 und 1931 verurteilt.
Er ist beteiligt am Einbruch in eine Gaststätte, am Überfall auf den Transporter eines Schlachthofs. Er wildert. Er begeht im Krisenjahr 1923 Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung.
Ein ziemlich langes Strafregister, in dem vor allem Eigentumsdelikte vermerkt sind. Immer wieder wird er zu Haftstrafen verurteilt. Mal wenige Monate, mal ein ganzes Jahr. Auch sein Bruder Johann wird mehrmals verurteilt. Außerdem ist er als Kommunist bekannt. Welche politische Einstellung Baptiste hat, weiß niemand. Wenn sie Arbeit bekommen, arbeiten die Brüder als Hilfsarbeiter, so wie ihr Vater. Am 6. Oktober 1930 kommt es auf einem Volksfest in Frechen zu einem folgenschweren Streit.
Ich wusste von meiner Großmutter mütterlicherseits, dass er verantwortlich war für den Tod eines Polizisten. Über die Umstände wusste ich gar nichts.
Bis Petra Wilfert anfängt zu recherchieren und die Gerichtsakten findet. Aus denen geht hervor, dass Baptist Weil mit einigen seiner Brüder und seinem Freund Josef Schiefer auf dem Volksfest war. Sie besuchen eine Tanzveranstaltung, die vom Arbeiterverein St. Severin im Lokal Enkel veranstaltet wird. Dort kommt es zu einer Auseinandersetzung. Angeblich gerät ein gewisser Paul Raaf mit seinem Schwager Josef Weil aneinander. Raaf hat eine Schnittwunde im Gesicht und verständigt die Polizei, weil er Angst hat, dass Johann Weil, Petras Opa, sich in die Geschichte einmischt. 4 Polizisten machen sich auf den Weg zum Volksfest. Aber als sie ankommen, feiern alle friedlich. Johann begrüßt einen der Polizisten mit Tach Hannes und Baptist soll, so steht es in den Akten, die 4 Ordnungshüter mit einem bekannten Spottlied bedacht haben, das in Köln später zum Repertoire der Karnevalslieder gehört.
Da steht ein Schutzmann, da steht ein Schutzmann, der hat den ganzen Tag noch nix getan. Da steht ein Schutzmann, da steht ein Schutzmann, der hat den ganzen Tag noch nix getan.
Dass sie den ganzen Tag noch nichts getan haben sollen, hören die angerückten Schutzmänner natürlich gar nicht gerne. Und möglicherweise hat sich die Straßenversion des Liedes von der hier angespielten Karnevalsversion von Toni Steingass auch ziemlich unterschieden. Aber wir wollten euch mal einen Eindruck vermitteln vom Dialekt, der in Köln und Umgebung gesprochen wird. Jedenfalls ändert sich die Stimmung auf dem Volksfest nach Eintreffen der Polizei merklich. Und es kommt in der Folge zu Auseinandersetzungen, an denen die Polizei, einige Besucher des Volksfestes, die Brüder Weil und ihr Freund Josef Schiefer beteiligt sind. Sowohl im Lokal Enkel als auch draußen vor der Tür fliegen Fäuste und Gummiknüppel. Die Situation ist unübersichtlich. Es fliegen Stühle, Gläser gehen klirrend zu Bruch, der Tisch mit der Tageskasse wird umgeworfen und der Kassierer krabbelt auf dem Boden umher, um die heruntergefallenen Münzen einzusammeln. Irgendwo in dieser Menge ringt Baptist Weil mit dem Polizisten Karl Krumm. Es fällt ein Schuss. Karl Krumm geht zu Boden. Er wird aus nächster Nähe in den Bauch getroffen. Karl Krumm verstirbt noch an Ort und Stelle. Und Baptist? Der flieht in den Wald. Auch sein Bruder Johann und sein Freund Josef Schiefer sehen zu, dass sie verschwinden. Schon am Tag danach stellt sich Josef Schiefer der Polizei in Frechen. Obwohl er sich freiwillig stellt, wird er auf der Polizeiwache schwer misshandelt. 3 Tage später stellen sich auch die Brüder Baptist und Johann Weil. Allerdings nicht in Frechen, sondern bei der Kölner Kriminalpolizei. Das Ereignis ist immerhin so bedeutend, dass eine Woche später ein Artikel in der Kölner Gerichtszeitung veröffentlicht wird. Brüder Weil haben sich gestellt, ist dort auf der Titelseite zu lesen. Dazu 2 große Schwarz-Weiß-Fotos von Baptist und Johann Weil. Baptist bleibt in Untersuchungshaft. Die Gerichtsverhandlung findet erst über ein halbes Jahr später, im Mai 1931, statt. Der Prozess wird mit großem öffentlichen Interesse verfolgt. Allein 40 ZeugInnen sind geladen. Sie weisen auf das gewalttätige Verhalten der Frechner Polizei hin. Ein Umstand, der die Presse besonders interessiert.
Viele sagen aus, dass er sich dieser Schläge erwehrt hat und dass dann der Schuss in allernächster Nähe fiel, der den Polizisten getötet hat.
Baptist gibt an, dass er die Waffe dabei hatte, weil er Ärger mit einem Mann hatte und sich im Notfall verteidigen wollte. Der Schuss habe sich im Gerangel unbeabsichtigt gelöst. Am Ende kann niemand genau sagen, was passiert ist, aber
der Richter ist zu der Einschätzung gekommen, dass es kein Vorsatz war.
Notwehr ist es für den Richter aber auch nicht. Und so fällt das 12. Urteil gegen Baptist Weil. 3,5 Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung, Widerstands gegen die Staatsgewalt und verbotenen Waffenführens. Auch Baptists Bruder Johann und sein Freund Josef Schiefer werden verurteilt. Sie müssen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt für je 4 Wochen in Haft. 14. Juli 1933. Ein halbes Jahr sind die Nationalsozialisten inzwischen an der Macht. Baptist sitzt noch immer seine Haftstrafe im Kölner Gefängnis Klingelpütz ab. Dort werden inzwischen auch immer häufiger politische Gefangene eingesperrt. Darunter auch Baptists Bruder.
Mein Großvater Johann Weil, der wurde 1933 als Sympathisant der KPD festgenommen, gefoltert im Rathaus und in einer stillgelegten, ich glaube, Tonröhrenfabrik in Frechen und mehrere Wochen in Haft gehalten. Dann ist er entlassen worden und auf Bewährung sozusagen freigekommen, ja.
Und auch darüber hinaus bekommt Baptist mit, dass sich die Zeiten geändert haben, erzählt Petra Wilfert.
Zum Beispiel sind im Gefängnishof 6 Kommunisten mit dem Handbeil hingerichtet worden. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel er davon mitbekommen hat, aber ich stelle mir schon vor, dass die Gefangenen irgendwas davon mitbekommen haben.
Als Baptist am 28. April 1934 entlassen wird, hat sich Deutschland bereits sehr verändert. Und das hat auch auf Baptist Auswirkungen. Unmittelbar nach seiner Entlassung beginnt die Kölner Kriminalpolizei damit, ihn zu überwachen. Obwohl Baptist sich noch in der Haft um eine Wohnung in Köln und Arbeit beim Schausteller Arno Haskahl bemüht hat. Unterdessen schickt Polizeikommissar Meiser von der Frechner Polizei im Rahmen der Überwachung ein Schreiben an den Kölner Polizeipräsidenten. Darin sind nicht nur Baptists bisherige Strafen aufgelistet, Meiser urteilt in dem Schreiben auch:
Weil, dem die Gesetze, der Ordnungsstaat und jedes Recht fremde Begriffe sind, ist ein typischer Vertreter des Untermenschentums. Er ist äußerst gewalttätig und schreckt vor rücksichtslosem Gebrauch der Schusswaffe nicht zurück, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt.
Vor allem solche Dokumente sind für Nachfahren und Angehörige wie Petra Wilfert schwer zu ertragen.
Es sind alles Informationen, die ich erhalte aus mehr als zweiter Hand. Es sind die NS-Verantwortlichen, die diese Akten über ihn angelegt haben, und der Jargon ist entsprechend. Wie er wirklich war, das kann ich niemanden fragen. Man hat ihn wie alle damals mehrmals Vorbestraften als Gewohnheitstäter bezeichnet, der gar nicht anders kann, als kriminell zu sein.
Die Kriminalpolizei Köln jedenfalls hat ihr Urteil über Baptist bereits gefällt. Am 24. August 1934 erhält er ein Schreiben, das ihn darüber informiert, dass er in die sogenannte Liste der Berufsverbrecher aufgenommen wird.
Die Kriminalpolizei hat ihm eröffnet, dass er verschiedene Auflagen erfüllen muss, dass er einen Schlüssel abzugeben hat zur Wohnung, dass er diese Wohnung in den Nachtstunden nicht verlassen darf, dass er sich melden muss.
Verstößt er gegen diese Auflagen, heißt das, er muss in sogenannte vorbeugende Schutzhaft. Außerdem droht ihm die Überführung in ein Konzentrationslager. Die Auflagen stellen Baptiste vor existenzielle Probleme. Dass er schon ab den frühen Abendstunden das Haus nicht mehr verlassen darf, heißt, er kann nicht weiter im Schaustellerbetrieb von Arno Haskal arbeiten. Kein Job bedeutet kein Einkommen. Und kein Einkommen bedeutet, dass er die Miete für seine Wohnung nicht mehr bezahlen kann. Noch am selben Tag setzt Arno Haskal ein Schreiben auf, um sich für Baptiste einzusetzen.
Baptiste Weil ist in meinem Geschäft Spielhalle seit dem 24.04.34 als Angestellter tätig. Baptiste Weil ist fleißig, ehrlich und anständig und kann ich demselben nur das beste Zeugnis ausstellen. Da wir uns fortwährend auf Reisen befinden, ist es Weil nicht möglich, sich zur Nachtzeit in seiner Wohnung aufzuhalten. Höflichst bitte ich, solange Baptiste Weil bei mir in seiner Stellung ist, von dieser Maßnahme Abstand zu nehmen, damit selbiger ungehindert in meinem Betrieb tätig sein kann.
Aber selbst dieses Schreiben ändert nichts. Und so zieht Baptiste im November 1934 zurück nach Frechen zu seiner Mutter. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Straffällig wird er nicht mehr. Privat läuft es besser für Baptiste. 1935 lernt der inzwischen Mitte 30-Jährige seine spätere Frau Therese kennen. Sie heiraten am 7. November 1936 und erwarten ihr erstes Kind. Doch am 9. März 1937 endet das gerade erst begonnene Familienleben abrupt. In den frühen Morgenstunden steht ein Polizist vor der Wohnung von Baptiste und Therese. Unter dem Vorwand, er sei zu einem Verhör geladen, wird Baptiste mit auf die Wache genommen. Er ist nicht der Einzige, der an diesem Morgen von der Polizei aufgefordert wird, mitzukommen. Auch sein Freund Josef Schiefer, dessen Bruder Gerhard und weitere Menschen mit Vorstrafen werden an diesem Morgen festgenommen. Vorbeugende Schutzhaft nennen sie das. Das Ganze ist Teil einer Razzia. Zynisch kommentiert die Kölner Polizei über Baptiste, dass nur eine längere Vorbeugungshaft ihn zur besseren Lebenshaltung zwingen könne. Dabei hat sich Baptiste seit seiner Entlassung nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Aber um Besserung geht es dem NS-Regime auch gar nicht. Vielmehr geht es um die Ausbeutung und Ermordung von Menschen, die aus der sogenannten Volksgemeinschaft ausgeschlossen werden sollen. Von dem, was nun folgt, hatte seine Großnichte Petra Wilfert lange keine Ahnung.
Später bin ich dann, das war während der Corona-Zeit, über einen Link gestolpert, der von einem Ahnenforschungsportal zu den Arolsen Archives ging. Und dort stand dann, dass mein Großonkel Baptiste Weil im KZ gewesen ist. Ich war erstmal wie vor den Kopf geschlagen.
Dass Petra Wilfert so erstaunt ist, hat auch mit dem Ende dieser Geschichte zu tun. Denn bis zum damaligen Zeitpunkt deutete nichts darauf hin, dass Baptiste Weil Gefangener in einem Konzentrationslager war. Nach einer Nacht im Kölner Gefängnis Klingelpütz wird Baptiste Weil ins KZ Sachsenburg bei Chemnitz deportiert. Es ist eines der frühen Konzentrationslager und das größte in Sachsen. Dort werden zunächst alle Häftlinge mit einem roten Winkel zwangsgekennzeichnet. Die sogenannten Berufsverbrecher müssen zusätzlich noch einen grünen Streifen an der blau-grau gestreiften Häftlingskleidung tragen. Außerdem werden sie zur Zwangsarbeit in einen Steinbruch geschickt. 6 Wochen nach seiner Inhaftierung wird Baptistes Tochter Anna Maria, genannt Annemie, in Frechen geboren. Die Kleine kommt mit einer Darmkrankheit zur Welt und ihre Mutter Therese macht sich große Sorgen um die Gesundheit des Säuglings. Außerdem quält sie die Ungewissheit. Wann wird Baptiste wieder zu Hause sein und seine Tochter kennenlernen dürfen? In einem Gnadengesuch, das sie an Adolf Hitler persönlich richtet, beschreibt sie die belastende Situation, in der sie sich befindet.
Möge der Führer des deutschen Volkes auch einer schwer geprüften Frau und Mutter die innige Bitte erfüllen und den Ehemann, der sich auf dem Lager Sachsenburg befindet, doch in kurzer Zeit die Freiheit schenken, damit sie als Ehefrau doch Trost an seiner Seite finden kann.
Doch so sehr seine Ehefrau auch bittet, eine Entlassung ist nicht vorgesehen. Stattdessen wird Baptiste am 23. August 1937 ins KZ Buchenwald überstellt. Dort erhält er die Häftlingsnummer 2259. Baptiste schreibt regelmäßig Briefe aus dem Lager. Wie es ihm da wirklich geht, darüber kann er natürlich nicht schreiben, denn die Post der Gefangenen wird kontrolliert. Aber der aus dem KZ entlassene Frechner Adolf Neu klärt die junge Mutter über die Bedingungen im Lager auf. Möglicherweise führt dieser Bericht dazu, dass sich jetzt Karl Herz, Baptists Halbbruder, nochmal um seine Freilassung bemüht. Er schreibt an den Lagerkommandanten von Buchenwald, betont Baptists Wunsch nach einem ehrlichen Neuanfang. Außerdem stellt er in Aussicht, Baptist in seinem gut gehenden Fuhrbetrieb einzustellen. Sein eigener Sohn sei derzeit im Reichsarbeitsdienst und habe sich danach für 12 Jahre bei der Wehrmacht verpflichtet. Deshalb könne er Baptist gut als Ersatz gebrauchen. Die Antwort auf dieses geschickt begründete Ersuchen lautet nüchtern und ohne weitere Angabe von Gründen:
Ich habe auf das Gesuch des Karl Herz abschlägig Bescheid erteilt.
Baptist muss also im KZ bleiben. Im November 1938 wird er von Buchenwald bei Weimar ins KZ Flossenbürg überstellt. Das liegt in Bayern im Oberpfälzer Wald. Er erhält dort die Häftlingsnummer 839. Ein halbes Jahr zuvor waren rund 200 Männer aus dem KZ Dachau hierher verschleppt worden. Die meisten von ihnen waren, wie Baptist, mit dem grünen Winkel als sogenannte Berufsverbrecher zwangsgekennzeichnet. Die Häftlinge müssen das Lager Flossenbürg aufbauen und den Granitsteinbruch erschließen. Eine körperlich besonders belastende Zwangsarbeit. Der Lageralltag ist zudem von menschenverachtender Schikane und Folter geprägt. Vor allem die Winter in den Lagern fordern immer wieder zahlreiche Todesopfer durch Kälte, Unterernährung und Krankheiten. Aber Baptists Familie lässt nicht locker. Immer wieder starten sie neue Versuche, Baptist endlich frei zu bekommen. Am 11. Mai 1939 schaltet sich auf Drängen von Baptists Ehefrau Therese sogar Frechens Bürgermeister Dr. Walter Küper in die Angelegenheit ein. Sie fragt, wie lange sie der Tochter noch vormachen soll, dass der Papi im Krankenhaus ist. Der Bürgermeister befürwortet eindrücklich Baptists Entlassung. Auch, weil er sofort arbeiten könne. Außerdem nehme er an, dass 2 Jahre Vorbeugungshaft doch zur Besserung beigetragen haben müssten. Die Antwort der Berliner Kriminalpolizei:
Teile ich mit, dass ich Ihrem Wunsch auch heute nicht entsprechen kann, weil der mit der polizeilichen Maßnahme angestrebte Zweck noch nicht erreicht ist. Von weiteren Gesuchen wollen Sie Abstand nehmen, da die Frage der Entlassung zu gegebener Zeit von Amts wegen geprüft wird, ohne dass es einer besonderen Erinnerung bedarf.
16. November 1943. 6 Jahre ist Baptist inzwischen im Konzentrationslager und trotz der harten Worte der Berliner Kriminalpolizei lässt Therese nicht locker. In einem letzten Akt der Verzweiflung bittet sie schließlich um eine sogenannte Frontbewährung für Baptist. Sie schreibt:
Vielleicht wäre es möglich, dass mein Mann zu den Waffen eingezogen werden könnte, um an der Front dem ihm anhaftenden Makel durch besondere Treue wieder reinzuwaschen.
Sogar die Frechener Ortspolizei unterstützt diese Bitte. Aber die Kölner Beamten haben inzwischen genug. Sie teilen Therese mit, dass sie ihre Gesuche nicht mehr an die Berliner Kriminalpolizei weiterreichen werden. 13. April 1944. Nach knapp 5,5 Jahren im KZ Flossenbürg wird Baptist nun wieder ins KZ Buchenwald zurück überstellt. Wieder erhält er eine neue Häftlingsnummer. Diesmal ist es die 42.993. 2 Monate später, im Juni 1944, kommt der Häftling Baptist Weil plötzlich zur Waffen-SS. Auf einer roten Karteikarte, einer sogenannten Effektenkarte, die in Buchenwald über Baptist geführt wurde und auf der zum Beispiel steht, welche Kleidungsstücke er abgeben musste, sind folgende Daten notiert: Vor- und Nachname, Häftlingsnummer, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, die Anschrift seiner Ehefrau, der Tag der Einlieferung in Buchenwald, das Lager, aus dem er gekommen ist, das Datum 4.6.44 und der Ort, an den er überstellt wird. Und dort steht Form Dirlew. Das steht für Formation Dirlewanger.
Tatsächlich war das dann die einzige Möglichkeit, wie er dem Lager dann entgehen konnte. Wahrscheinlich hat es auch etwas damit zu tun, dass er diese Vorstrafe als Wilddieb hatte, weil diese Formation Dirlewanger anfangs Männer rekrutiert hatte, die als Wilddiebe in Erscheinung getreten waren.
Vermutet seine Großnichte Petra Wilfert. Die sogenannte SS-Sonderformation Dirlewanger hatte den Ruf, besonders brutal vorzugehen. Benannt war sie nach ihrem Kommandeur, SS-Oberführer Oskar Dirlewanger. NSDAP-Mitglied seit 1923, seit 1932 Mitglied der SA und ab 1940 in die Waffen-SS übernommen. Dirlewanger war mehrfach vorbestraft und unter anderem 1934 wegen Verführung einer abhängigen Minderjährigen verurteilt worden. Im Juni 1940 erhält er von Reichsführer SS Heinrich Himmler den Auftrag, eine Sondereinheit zusammenzustellen, die zunächst nur aus vorbestraften Wilddieben bestand. Angehörige der SS-Sonderformation Dirlewanger waren unter anderem an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands beteiligt und ermordeten maßgeblich auch wehrlose ZivilistInnen. Selbst innerhalb der SS war Dirlewanger umstritten. Ab 1942 liefen Ermittlungsverfahren wegen Grausamkeit der Einheit vor einem höheren SS-Gericht. Was auch wichtig ist für diese Geschichte, obwohl die Einheit in SS-Uniform kämpfte, bedeutete das nicht, dass alle ihr Angehörigen auch in die SS eingegliedert wurden. Besonders die KZ-Häftlinge bekamen oft deutlich zu spüren, dass sie keine vollwertigen Kameraden waren. Sie wurden häufig weiterhin wie KZ-Häftlinge behandelt, als Kanonenfutter betrachtet und im Kampf auch so eingesetzt. Und das konnte bedeuten, dass man ihnen zum Beispiel erst in letzter Minute Munition aushändigte. Ob Baptist wusste, worauf er sich da einlässt, ist nicht klar. Und auch, ob die Rekrutierung überhaupt freiwillig war, ist fraglich. Sicher ist nur, dass Baptist nach 7 Jahren im Lager unter großem Druck steht. Im Lager lauert der Tod an jedem einzelnen Tag. Und sich einer Zwangsrekrutierung widersetzen? Auch das ist mit einem enormen Risiko verbunden. Und so erhält Baptist eine kurze, aber scharfe Ausbildung, wie es heißt, und wird dann als Panzergrenadier an die Ostfront geschickt. Er schreibt noch einige Briefe an seine Ehefrau Therese. Den letzten erhält sie am 2. August. Baptist stirbt
am 8. August 1944, nach wenigen Wochen im Kriegsgebiet.
Seine Tochter hat Baptist Weil nie kennengelernt. 1946. Therese und Annemie überleben den Krieg, ebenso wie Baptists Bruder Johann.
Mein Großvater war mit der Wehrmacht in Nordafrika. Der Krieg war dort ziemlich schnell für ihn vorbei. Er war in einem amerikanischen Gefangenenlager.
Erzählt seine Enkelin Petra Wilfert. Therese stellt bereits damals einen ersten Antrag auf Wiedergutmachung. Aber bis darüber entschieden wird, vergehen noch einige Jahre. Therese heiratet in der Zwischenzeit erneut, bekommt ein weiteres Kind und wohnt jetzt in Düren bei Aachen. 11 Jahre später, 1957, versucht Therese erneut, eine Entschädigung zu beantragen. Beim Amt für Wiedergutmachung im Kreis Düren stellt sie einen Antrag auf Entschädigung für den Schaden an Leben, Körper und Gesundheit, Freiheit und im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen. Auch Annemie stellt einen Antrag auf Entschädigung. Doch das Bundesentschädigungsgesetz, kurz BEG, schließt Menschen, die als sogenannte Berufsverbrecher verfolgt wurden, absichtlich von der Wiedergutmachung aus. Anspruchsberechtigt waren zu diesem Zeitpunkt nur Menschen, die aufgrund ihres Glaubens oder ihrer Rasse verfolgt wurden, also zum Beispiel Jüdinnen, Juden sowie politisch Verfolgte. Möglicherweise deshalb versucht Therese in einem weiteren Schreiben darzulegen, warum Baptist auch als politisch Verfolgter anerkannt werden müsste. Der Landkreis Köln widerspricht jedoch Thereses Auslegungen. Im Antwortschreiben wird Baptist als notorischer Straftäter und sogenannter Asozialer beschrieben. Auch diesmal gibt Therese nicht auf. 10 Jahre später versucht sie erneut, Entschädigung zu beantragen. Aber auch der Entschädigungssenat des Oberlandesgerichts Köln ist der Ansicht, dass ihr und ihrer Tochter keine Entschädigung zusteht. Obwohl das Gericht anerkennt, dass Baptist und damit seine Familie in rechtswidriger Weise geschädigt wurden. Aber eine Entschädigung für die Angehörigen der Opfergruppe der sogenannten Berufsverbrecher ist nun mal im Entschädigungsgesetz nicht vorgesehen. Therese und Annemie sind geschockt über diese Entscheidung und machen sich in einem Brief an das Oberlandesgericht Luft.
Wenn wir den Beschluss vom 10.11.1967 lesen, haben wir die Überzeugung, dass Sie den Verstorbenen als Ehemann und Vater im Geiste NS-Himmlers und seinen Taten und Verordnungen betrachten und die KZ-Verschickungen mit Mord noch verherrlichen wollen. Die Nazi-Gesetze und Verordnungen sind 1945 beseitigt worden und heute will man dieselben wieder anwenden. Arme Bundesrepublik.
Erst am 13. Februar 2020 erkennt der Deutsche Bundestag Menschen, die als sogenannte Asoziale und Berufsverbrecher verfolgt und ermordet wurden, als Verfolgte an. Dem vorausgegangen war eine Petition, initiiert von Professor Frank Nonnenmacher, die auch Petra Wilfert unterschrieben hat. Aus der Gruppe, die die Petition vorangetrieben und unterschrieben hat, ist ein neuer Opferverband hervorgegangen. 2023 gründete sich FEVON, der Verband der verleugneten Opfer des Nationalsozialismus. Erster Vorsitzender ist Frank Nonnenmacher, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und politische Bildung. Die zweite Vorsitzende des Verbandes ist Ines Eichmüller. Sie hat Politik, Soziologie und Pädagogik studiert, engagiert sich seit über 20 Jahren politisch, unter anderem in den Bereichen Geschlechtergerechtigkeit, Umweltpolitik und Menschenrechte. Sie ist aber auch Urenkelin eines ehemaligen KZ-Häftlings, der mit einem schwarzen Winkel zwangsgekennzeichnet wurde. Frau Eichmüller, was sind Berufsverbrecher und Asoziale für Konstrukte? Also erfunden haben die Nazis diese Kategorien ja nicht.
Schon seit der Kaiserzeit gab es so die Vorstellung, dass manche Menschen sozusagen von ihrem Verhalten, aber auch eben von ihren Anlagen nicht zur Gemeinschaft passen würden. Und die wurden dann später eben als asozial stigmatisiert und bekamen dann in den Konzentrationslagern eben teilweise dann den schwarzen Winkel. Anders ist es bei denen, die als kriminell stigmatisiert wurden. Da kam das ein bisschen später durch die, also auch diese Vorstellung der Genforschung, die jetzt ja auch noch nicht ganz so lange ist, aber eben, ja, da ist es so, dass dann die Vorstellung kam, so dieses, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und man die Vorstellung hatte, dass zum Beispiel Kinder von Menschen, die Lebensmittel gestohlen haben oder Einbrüche begangen haben, gar nicht anders könnten, als selber auch straffällig zu werden und Dinge zu stehlen, was natürlich Quatsch ist.
In dieser Folge geht es vor allem um die Schicksale der sogenannten Berufsverbrecher. Was kennzeichnete die Verfolgung sogenannter Berufsverbrecher? Also welche Ideologie steckt dahinter?
Zum einen ganz stark die Vorstellung eben, dass es eine biologische, eine genetische Determinante gäbe, also sozusagen Gene, ein kriminellen Gen. Da haben die Nationalsozialisten auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld reingesteckt. Auch die Deutsche Forschungsgesellschaft, auch in der Zeit vorm Nationalsozialismus und auch noch währenddessen natürlich, hat sehr viel Forschungsgelder bekommen, um Kriminalbiologie, sogenannte, zu betreiben. Da wurden ja umfangreiche Stammbäume angelegt. Logischerweise oder aus heutiger Sicht, natürlicherweise konnte man das natürlich nicht nachweisen, weil es gibt einfach keinen kriminellen Gen. Das ist sozusagen so der Täterblick. Aber wenn man sich jetzt anguckt, welche Personengruppen hat das denn betroffen, dann waren das in der Regel Menschen, die einfach sehr arm waren. Also einfach aus finanziellen Gründen, aus einfach finanzieller Not, beispielsweise Lebensmittel oder Kleidung gestohlen haben. Auch sowas wie Milchfläschchen für Babys, also wirklich Dinge für das alltägliche Leben und nicht zur persönlichen Bereicherung. Da muss man einfach auch sehen, das war eine Zeit, wo es nicht einen Sozialstaat gab, wie wir ihn heute kennen. Wir haben heute Bürgergeld, es gibt viel, was man kritisieren kann, aber es gibt einen Sozialstaat, der einen ein ganzes Stück weit auffängt und das war in der Zeit anders. Es gab zwar eine Wohlfahrt oder so wurde, hieß das damals, die aber für arme Menschen teilweise richtig gefährlich war, dass ihnen beispielsweise die Kinder weggenommen wurden. Und ja, also viele Menschen, die dann eben als kriminell verfolgt wurden, mit dem grünen Winkel in den Konzentrationslagern markiert wurden, die waren einfach arm und haben mehrere Vorstrafen angesammelt, so im Laufe der Zeit zum Beispiel wegen Fahrens ohne Fahrschein. Das ist ja heute auch noch ein Thema und ich finde, da sieht man das sehr gut, wie Kriminalität einfach auch konstruiert werden kann. Wenn ich heute mein Auto irgendwo im öffentlichen Raum abstelle und kein Ticket löse, keinen Parkschein, dann bringt mich das nicht ins Gefängnis. Das macht mich nicht zu einer Kriminellen. Aber da eben jetzt seit 90 Jahren, also dieser Jahrestag dieses Nazi-Gesetzes war jetzt eben erst. Ja, seit 90 Jahren ist es eben so, dass Fahren ohne Fahrschein, wenn man dann die Strafe nicht zahlt, einen eben ja zu Kriminellen macht. Und heute noch 10% unserer GefängnisinsassInnen ja aufgrund dieses Nazi-Paragraphens einsitzen. Und das ist nur ein Beispiel, wie dieses Bild, das sind so die bösen Verbrecher, eigentlich nicht so stimmt. Zumindest ja, lohnt es sich wirklich drüber nachzudenken, was definieren wir denn unter kriminell? Was sind denn für uns Verbrecher oder sogenannte Berufsverbrecher?
Jetzt wurden ja diese Berufsverbrecher, die sogenannten, nicht in Gefängnisse gesteckt, sondern sie wurden verhaftet und auch ohne Urteil und Gerichtsverfahren in Konzentrationslager verbracht, mussten dort Zwangsarbeit leisten. Warum hat man das denn gemacht? Also warum wurden die sozusagen so aus der Gesellschaft abgesondert?
Also ich glaube, da gab es verschiedene Gründe, da auch je nach Zeitpunkt der Herrschaft der Nationalsozialisten gab es da stärkere und schwächere Argumente. Der argumentative Kern gegenüber der Bevölkerung war, dass die gemeinschaftsfremd wären, dass es Menschen wären, ohne die die Gesellschaft besser dran wäre. Und eben auch diese Überlegung, man könnte das sozusagen ausradieren. Also ja, so wie wir uns heute vielleicht überlegen, Armut abzuschaffen, indem wir Armut abschaffen, hat man damals halt ganz stark überlegt oder das Ziel gehabt, arme Menschen abzuschaffen. Also einfach sie aus dem Stadtbild zu entfernen und aus der Gesellschaft zu entfernen. Sogar eben zu töten in Konzentrationslagern. Und das war ein starker Grund. Andere Gründe waren dann natürlich später in auch einfach zu schauen, dass man die Menschen, die zum Beispiel in Arbeitshäusern untergebracht waren, also in Einrichtungen der Wohlfahrt, die so auszubeuten, dass es der Kriegsmaschinerie dient. Also ja, einfach ihre Arbeitskraft auszubeuten.
Welche Quellen oder Zeugnisse gibt es eigentlich über die Schicksale von Menschen aus diesen Opfergruppen?
Da gab es lange ziemlich wenig. Also als der Bundestagsbeschluss gefasst wurde oder auch 2020 und vor allem auch in den Diskussionen davor, war es ganz oft so, es hieß, ja, ne, so, wie soll man denn da beispielsweise so eine Wanderausstellung machen? Was sollen die denn zeigen? Wo sind denn da Quellen? Und was auch ganz schwierig war, vor allem auch für Nachkommen dann, die Bücher, die man lesen konnte, die waren oft in einer Sprache geschrieben, die nicht, ja, nicht empathisch oder nicht, ja, ich würde sagen, eigentlich nicht lesbar waren. Die Menschen, die mit dem Grünwinkel im Konzentrationslager gekennzeichnet wurden, wenn man die als Menschen gesehen hat, dann konnte man diese Bücher oft nicht lesen. Das war wirklich einfach sehr Tätersprache, sehr abwertende Sprache. Und da hat sich zum Glück die letzten Jahre viel verändert. Also jetzt, wenn man sich für das Thema interessiert, ist das Beste, glaube ich, sich die Wanderausstellung anzugucken. Die ist momentan noch in Flossenbürg und geht jetzt weiter nach Köln. Die hat noch viele Stationen die nächsten Jahre. Da sind wirklich ganz, ganz viele Informationen zusammengetragen worden und ich finde das großartig. Ja, weil ursprünglich es wirklich so war, die standen da und haben sich gedacht, so, was sollen wir da zeigen? Und Jahrzehnte des Verschweigens, des Ausradierens, des Schredderns und ja zum Recyclinghof fahren von wichtigen Dingen, ja, hatten eigentlich dazu geführt, dass es in vielen Familien und auch eben in der Gesellschaft ziemlich ausradiert war. Und dafür ist dann doch ziemlich viel auch auf spektakulären Wegen wieder aufgetaucht.
Jetzt gibt es ja eine Quelle, die insofern problematisch ist, als dass sie ja Kriminelle oder Berufsverbrecher vor allen Dingen weiter stigmatisiert. Und das sind Lagerberichte. Da wird beschrieben, dass sogenannte Berufsverbrecher oder Asoziale häufig unter den Funktionshäftlingen waren. Das waren Häftlinge mit bestimmten Aufgaben innerhalb der Lager und in dieser Funktion waren sie den anderen Häftlingen vorgesetzt, aber auch für sie verantwortlich. Auch diese Tätigkeiten mussten unter Zwang ausgeführt werden. Allerdings verfügten einige der Funktionshäftlinge über ja, sogenannte Privilegien, welche andere Häftlinge nicht besaßen. Und gerade die mit dem grünen oder schwarzen Winkel zwangsgekennzeichneten Funktionshäftlinge werden da als besonders brutal gegenüber ihren Mithäftlingen beschrieben. Wie geht man denn damit um?
Das ist eine Diskussion, die wir zum einen, denke ich, führen müssen. Also da muss man auch sagen, dass sozusagen dieser Bundestagsbeschluss ja relativ wenig diskutiert worden ist, leider. Also der Wissensstand bei ganz vielen, auch sehr engagierten Menschen, ist an dem Punkt schwarzer, grüner Winkel sehr gering. Und da ist einfach Wissensvermittlung, Informationsvermittlung, Fakten. Und zwar ja, sind Fakten eben teilweise, also sind, da gehören Lagerberichte natürlich dazu, aber nicht nur, ja, sondern einfach auch faktische Zahlen sind da ganz wichtig. Beispielsweise die Frage, wie viele Kapos gab es denn in den Lagern? Welche Winkelfarben hatten die in der Regel? Wie viele Menschen hatten im Konzentrationslager einen grünen Winkel? Wie viele davon waren Kapos? Wie war ihre Todesrate? Und wenn man sich das anguckt, dann zeigt sich doch ein anderes Bild als ja, das, was eben ja, aus Lagerberichten oft geschildert wird. Da ist immer ganz klar, die bösesten Menschen in den Konzentrationslagern und zu sagen, ja, waren die mit dem grünen Winkel und das seien alles Bestien gewesen. Wenn man sich aber halt anguckt, das sieht man ja auch in unserem Buch, ganz, ganz viele Menschen, die den grünen Winkel im Konzentrationslager hatten, waren keine Kapos. Das waren auch Menschen, die nach heutigem Stand überhaupt gar nicht für irgendwas verurteilt hätten werden dürfen. Ja, und man muss sehr aufpassen, dass man einfach nicht alle Menschen in einen Topf schmeißt. Es waren eben bei weitem ja nicht alle Kapos mit dem grünen Winkel ausgestattet, sondern das war ein Vergleich zu anderen Winkelfarben, kleineres. Und es gab Kapos mit allen Winkelfarben. Also rosa weiß ich nicht, aber also beispielsweise deutlich mehr mit dem roten Winkel. Und es gab auch jüdische Kapos, die dafür verurteilt wurden. Und ich glaube, es ist wichtig, immer zu differenzieren und auch zu gucken, wer hat die Menschen in diese Situation gebracht. Und der zentrale Satz auch hier ist, niemand war zu Recht in einem Konzentrationslager.
Jetzt haben wir ja schon über die Herausforderungen gesprochen, die darin liegen, eben über diese Schicksale zu sprechen. Was bedeutet das denn eigentlich für die Nachkommen dieser Verfolgten, sich mit den Schicksalen ihrer Vorfahren auseinanderzusetzen?
Also die Auseinandersetzung ist einfach über 75 Jahre verschleppt worden, wurde an vielen Stellen verhindert, aktiv ausgeschlossen. Ich kann das auch bei meiner Familie sehr, sehr gut nachvollziehen, dass die irgendwann gesagt haben, wir sprechen da nicht mehr drüber. Aus sehr rationalen Gründen. Also hier in Bayern wurde 1948 noch der Landtagsbeschluss gefasst, dass es ein Fehler gewesen wäre, die alle überhaupt erst rausgelassen zu haben, die mit dem schwarzen und grünen Winkel. Der wurde nicht umgesetzt und so weiter. Aber das sind doch Gründe dafür, dass in vielen Familien viel geschwiegen wurde, weil von den gesellschaftlichen Stigmatisierungen und auch der fehlenden Solidarität von anderen Häftlingsgruppen mal abgesehen. Deshalb ist dieses Erinnern und die Auseinandersetzung für viele Familien was noch sehr am Anfang steht und vor allem die letzten 2-3 Jahre stattgefunden hat. Vor dem Bundestagsbeschluss 2020 gab es diese Auseinandersetzung wirklich ganz und wenig. Die konnte man mit der Lupe suchen und auch wenn man im Internet irgendwie Suchmaschinen gesucht hat oder anderen. Also ich selber bin ja 2014 an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herangetreten und bin da einfach überall abgetropft. Und so ging es vielen und diese Auseinandersetzung ist sehr wichtig und dafür haben wir unter anderem eben FEVON gegründet, also den Verband für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus, um auch Angehörige und Familienmitglieder darin zu unterstützen, sich austauschen zu können, um ja ein würdiges Erinnern zu erreichen. Und es ist nicht so, dass jetzt alle nur mit so einer rosaroten Brille rumlaufen und sagen, ah, meine Vorfahren oder meine Familienmitglieder, das waren jetzt alles Helden des Widerstands. Diese Geschichten erzählen wir ja, behaupten wir jetzt ja nicht in der Regel. Also nur wenn es sozusagen sich belegen lässt, sondern in der Regel ist es eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Und ich habe für mich persönlich individuell sehr, sehr viel über mich selber erkannt. Also wie das ist, viele reden ja von Arbeiterkindern, aber die meisten von uns, Mitgliedern von FEVON, sind sozusagen arbeitslosen Enkel oder Urenkel. Und da muss man sehen, dass das eigentlich noch eine Schicht, also weit, weit drunter war, die noch mehr gesellschaftlich ausgeschlossen war. Und viele, viele Dinge versteht man noch mal besser, auch das Verhalten von Menschen, wenn man diese Faktoren kennt.
Welche Rolle spielt denn dann auch Scham in dieser Aufarbeitung?
Scham spielt eine ganz zentrale Rolle in mehrfacher Hinsicht. Einmal die Scham, die Menschen selber empfinden oft oder jetzt bei unseren Mitgliedern teilweise empfunden haben am Anfang dafür, dass sie sozusagen so eine, in Anführungsstrichen, schlechte Herkunft haben und sich dafür schämen. Ich sehe es aber so und ich glaube, das ist auch bei allen, die jetzt so bei Treffen schon dabei waren, total klar, auch hier gilt dieser sehr starke Satz, so die Scham muss die Seiten wechseln. Ich finde, niemand muss sich dafür schämen, wenn man arm aufgewachsen ist oder arm geboren ist. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Die Frage ist, was man halt dann aus seinem Leben macht und ja, wie man mit den herrschenden Verhältnissen umgeht. Das ist so das eine bei einem selber. Was aber noch ganz stark dazu kommt, ist, dass sich die anderen drumherum schämen. Also selbst wenn jetzt viele Mitglieder von uns oder ich auch sage, also ich sehe da überhaupt keinen Grund, mich für irgendwas zu schämen, sondern ich finde das alles zutiefst menschlich. Es ist gleichzeitig so, dass drumherum viele Menschen sich dafür schämen oder glauben, dass wir uns schämen sollten. Und das macht es schwierig. Wir hatten beispielsweise bei der Gründung von Fevon, ja jetzt dann vor 2,5 Jahren, den Fall, dass doch, ich glaube, mindestens 3 oder 4 Leute ganz kurzfristig abgesagt haben, weil der Druck von außen so zu groß war. Also dieses, was sagen denn dann die anderen Leute im Dorf? Ja, oder ich schäme mich dafür so, das geht doch nicht, dass du da hinfährst. Also das ist schon noch was, also das Schamgefühl, dass die anderen sich dafür schämen, spielt auch noch eine große Rolle.
Warum ist es dann wichtig, sich heute mit diesen Schicksalen auseinanderzusetzen, nicht nur als Nachfahrin, sondern gesamtgesellschaftlich?
Oh, gesamtgesellschaftlich sehe ich da eine Riesenchance für dieses Land, weil die Frage, wie wir auf arme Menschen blicken, wie wir dann mit Armut und Ausgrenzung insgesamt umgehen, die wurde doch gar nicht wirklich diskutiert in Deutschland. Da ist noch so viel Potenzial drin an Erkenntnis, wie diskriminierend diese Gesellschaft und eigentlich wir alle hier doch irgendwie jeden Tag sind. Wir reden, oder in Deutschland wird oft viel geredet über das Grundgesetz und über Diskriminierung und was erlaubt ist und was nicht. Und Diskriminierung aufgrund von Armut erleben wir hier doch täglich. Das umgibt uns permanent.
Eine Sache war Ines Eichmüller übrigens noch sehr wichtig zu sagen. Menschen, die schwerste Kriminaldelikte begangen haben, wie Mord oder Vergewaltigung, wurden in der Regel nicht als Berufsverbrecher verfolgt. Zu den Berufsverbrechern gehörten in der Regel vor allem Menschen, die im Laufe der Zeit mehrere Kleinstdelikte angesammelt hatten. Das hier ist die vorerst letzte Staffel von Zum Feind gemacht. Bislang wurde das Projekt vom Bundesministerium der Finanzen gefördert. Aber für das Jahr 2026 fehlt die weitere Finanzierung. Wenn ihr den Bundesverband und seine Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut doch mal auf die Website. Dort könnt ihr zum Beispiel mit einer Spende helfen, dass diese Arbeit weitergehen kann. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch alle Social-Media-Kanäle des Bundesverbands und des Projekts Zum Feind gemacht. Folgt uns gerne, zum Beispiel auf Instagram, Threads, YouTube oder TikTok.